Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Interviewfolge, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich habe als Bodenpodcaster das große Glück, dass ich natürlich nicht nur im Büro sitze, sondern manchmal auch im Gelände draußen unterwegs bin. Und wie das so ist, trifft man im Wald auch manchmal Leute oder auf dem Feld. Und am 20. April habe ich in Spremberg südlich von Cottbus ein paar Leute im Gelände getroffen und das Ganze mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet. Und was da so passiert ist, das hören wir uns jetzt mal an.
Euer Teammitglied auf der Bodenoberfläche bekommt den Spaten zurück und sticht ca. 15 cm von der Kante eures Profils entfernt eine Probe der oberen Schicht ab. Okay. Achtet darauf, wie schwer oder leicht das Einstechen des Spatens ist.
Und los. Oh, das geht sehr leicht. So rein.
Im Idealfall. Kann ja mal gucken, ob ich dann noch ein bisschen weiterkomme.
Aber der Stein stört. Ja,
jetzt, das geht nicht.
Das ist ja das, wofür man dann vor... damit der andere, der den Finger nicht verloren hat,
das einfach...
Wenn nicht, dann...
Ja, es ist alles im Podcast. Das habe ich auch schon bei der Aufnahme so gesagt. Und genau so ist es gekommen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, was haben wir da jetzt eigentlich gehört? Das waren Leute, die sich offenbar sehr daran gefreut haben, mal bewusst einen Spaten in den Boden zu treiben, die sich über die Bodenbeschaffenheit ausgetauscht haben und die sich ja auch sowas wie eine Anleitung gegenseitig vorgelesen haben. Was mag es also damit auf sich haben? Es waren keine Bodenkundlerinnen und Bodenkundler. Nein, es waren Citizens. Es waren ganz normale Bürgerinnen und Bürger aus alltäglichen Berufen. Was es mit diesem Gesamtprojekt Boden entdecken auf sich hat, das bespreche ich jetzt mit den Projektbeteiligten Jule und Steffi. Herzlich willkommen im Zollcast, ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Ja, ihr beiden seid entsprechend in diesem Projekt Boden entdecken, heißt es in den sozialen Medien, beschäftigt. Und wir werden jetzt eine ganze Menge besprechen, was es mit dem Projekt eigentlich auf sich hat, wie ihr an diese Citizens, die wir gerade gehört haben, rangekommen seid, wie ihr sie anleitet und was die im Gelände dann eigentlich machen. Aber bevor wir das alles angehen, möchte ich euch erstmal fragen, was macht ihr eigentlich beruflich und wie seid ihr denn zu den Böden gekommen? Jule, fang doch gern mal an.
Gerne. Also ich bin Mitarbeiterin gerade an der BTU und ich bin zu Böden gekommen. Ich habe in Potsdam, also in Brandenburg, Geoökologie studiert und dann sehr eine Weile in der Klimarekonstruktion gearbeitet und bin dann in der Bodenkunde von der Humboldt-Universität zu Berlin gelandet und habe da mehrere Jahre draußen auch viel gearbeitet an versiegelten und entsiegelten Böden. Und das Interessanteste dabei war immer diese Interaktion mit den Menschen. Wenn man in Berlin ist, ist man ja draußen unterwegs und exponiert. Und in Berlin ist immer schon jemand da und irgendjemand möchte auch immer mit einem reden. Und ich fand es einfach wirklich schön, wie die so gefragt haben. Manche haben auch freiwillig mitgegraben. Also mich persönlich hat das überrascht und es war dann so, aha, also es ist so ein Medium und ja, in dem Leute eigentlich auch, wenn sie können, gerne was machen würden. Und deshalb bin ich dann hier in der BTU gelandet. Da war dieses Citizen Science Projekt ausgeschrieben, genau.
Also vielen Dank auch nochmal dafür, Jule, und schön, dass du hier mit mir diesen Podcast gestaltest. Und Steffi ist die andere Projektbeteiligte. Hallo Steffi, stell dich doch auch ganz gerne vor.
Ja, gerne. Ich habe eigentlich meiner beruflichen Laufbahn von Anfang an mit Böden zu tun gehabt. Ich habe hier an der BTU Landnutzung und Wasserbewirtschaftung studiert und eine Vertiefungsrichtung davon war Boden. Und bin dann auch am Lehrstuhl Bodenschutz und Rekultivierung gelandet und hängen geblieben, wo ich promoviert habe und habe dann in der Vergangenheit vielfältige Projekte hier an der Uni bearbeitet, unter anderem zum Thema Bodenhilfsstoffe. Ich hatte ganz viel mit Wurzelforschung zu tun, habe zwischendurch auch in der Graduiertenschule Stipendiaten, also eine Fachgruppe koordiniert, die auch zu dem Thema war. Und ja, also Böden haben mich mal mehr und mal weniger eigentlich während meiner ganzen beruflichen Laufbahn bisher begleitet. Und deswegen habe ich mich auch gefreut, ich bin hier auch aus der Region, aus der Lausitz, dass eigentlich mal dem Bürger so rüberbringen zu können und habe mich auch sehr gefreut, als mich unser Kollege Werner angesprochen hat, ob ich denn in diesem Projekt gern mitarbeiten möchte.
Du sagst es schon, ne? Ihr seid natürlich nicht alleine in diesem Projekt. Ihr habt noch tatkräftige Unterstützung, unter anderem von Werner. Wer arbeitet denn noch alles in diesem Projekt?
Wir haben großartige Unterstützung vor Ort auch hier, also einmal durch Shahzad. Die hilft uns extrem beim Social-Media-Kanal, also Instagram, da reden wir vielleicht nachher noch drüber, aber auch vor Ort mit den Kolleginnen hier, die uns bei den Geländearbeiten und den Laborarbeiten super unterstützen. Und außerdem im Team sind sozusagen noch Hilfe aus Berlin, also zum einen beim Anlegen und Gestalten der Website, aber auch zu der Anwendung und der App, die unterstützen uns da tatkräftig, genau.
Ja, das ist natürlich auch zu zweit, glaube ich, schwer zu schaffen, was ihr alles macht. Und ich würde vorschlagen, da gehen wir jetzt an der Stelle auch mal ein bisschen rein in dieses Forschungsprojekt. Das ist natürlich nicht ein reines Citizen Science Projekt. Citizen Science nimmt einen großen Raum ein. Ich glaube, so viel kann ich an der Stelle schon mal verraten, ne? Aber das ist ein Projekt Comuna, Kartierung der Bodenqualität im Lausitzer Bergbaurevier. Welchen Zweck verfolgt denn eigentlich dieses Projekt und was soll da herausgearbeitet bzw. erforscht werden?
Ja, also das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Meine Güte, ein langer Name. Und Fördergegenstand ist in dem Sinne außerschulische Umweltbildung im Rahmen vom Strukturwandel. Also es ist zum einen eben diese außerschulische Umweltbildung, dass man nicht jetzt Schülerinnen und Schüler etwas beibringt, sondern Bürgerinnen und Bürgern. Und eben sehr stark angelegt an für den Strukturwandel, weil wir ja aufgrund dessen, dass bei uns die Tagebaue, die Braunkohletagebaue zukünftig schließen werden, hier ein großer Wandel in der Lausitz stattfindet. Und dafür gibt es speziell auch Gelder, um diesen Wandel zu gestalten. Und da ist eben dieses Projekt eines der Projekte, die dazu beitragen sollen. Und das Projekt soll auch zu Zielen der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie beitragen, und zwar in dem Fall Leben an Land und nachhaltige Städte und Gemeinden. Wie schon kurz angedeutet, das läuft seit Juli letzten Jahres und bis Ende Juni nächsten Jahres. Also wir haben 2 Jahre Zeit und ein Budget von knapp 360.000 Euro tatsächlich für das komplette Projekt. Genau, und das Ganze hat eben 2 Hauptziele. Zum einen eben diese Umweltbildung, um das Bewusstsein für eine nachhaltige Landnutzung zu schaffen und einen besseren Schutz der Böden. Also für jeden ist ja immer so bekannt oder in den Köpfen Klimawandel, CO2-Einsparung, vielleicht noch Wasserqualität oder irgendwas. Und Boden wird immer für selbstverständlich genommen. Und deswegen ist es halt unser Ziel, den Menschen den Boden näher zu bringen und ihnen klarzumachen, dass das die Grundlage unseres Lebens ist und natürlich alle anderen Fakten auch sehr wichtig sind, aber ohne den Boden geht halt nichts. Und was eigentlich eine Fruchtbarkeit von einem Boden ausmacht und dass ein Boden, den ich halt nicht entsprechend behandle oder einfach links liegen lasse oder versiegle, dass ich den halt nicht einfach mit ein bisschen hier ein bisschen was rein und da noch ein bisschen was machen, auch einfach wieder zu einem tollen Boden bekomme. Und wir wollen halt den Bürgern in dem Projekt die Möglichkeit geben, einfach mal unter die Oberfläche zu schauen, weil außer im eigenen Garten kann man eigentlich nicht woanders graben und kann einfach sich mal einen Boden anschauen. Aber in unserem Projekt ist das eben möglich und wir wollen den Leuten eben die Möglichkeit geben, unter die Oberfläche zu schauen und den Boden besser kennenzulernen. Und gleichzeitig natürlich Daten für die Bodenqualität in der Lausitz generieren.
Das finde ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz, muss ich sagen. Und du hast den Begriff Strukturwandel schon genannt, ne? Den kann man, glaube ich, dadurch runterbrechen, dass man sagt, okay, die Lausitz ist nun mal Bergbaurevier, ne? Vor allem Braunkohle, wenn ich das richtig sehe. Und der Strukturwandel beschreibt eben jetzt die Abkehr, die jetzt schon stattfindet, aber in Zukunft auch noch weiter stattfinden wird, eben von diesen fossilen Energieträgern hin zu mehr erneuerbaren Energieträgern, ne? Die sich eben in der Landnutzung dann auch zeigt, ne? Also ausgediente Tagebauten werden dann renaturiert oder rekultiviert, ne? Und natürlich auch Einführung auf die Böden hat. Jetzt ist es natürlich so, dass die Menschen in der Lausitz, die Menschen, die in der Lausitz leben, und du kannst das vielleicht auch bestätigen, natürlich von diesem Strukturwandel nicht nur persönlich betroffen sind, sondern der zeigt sich möglicherweise auch in der Landschaft, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also die Tagebaue schließen ja schon immer mehr. Also sind ja schon einige auch zu und es bleiben ja Restlöcher übrig. Das heißt, in der Landschaft sehen wir ganz stark, dass bei uns unheimlich viele Seen entstehen und auch schon entstanden sind. Großräschen zum Beispiel wurde jetzt, glaube ich, letztens sogar freigegeben. Das macht hier ganz viel, auch mit dem Grundwasser, überhaupt mit dem Wasser in der Region, auch mit Mikroklima natürlich durch die Seen, die da entstehen. Also im Landschaftsbild sieht man das sehr, sehr stark tatsächlich. Ja,
ja. Und das ist eben, das finde ich so schön, dass ihr eben Citizens, also Bürgerinnen und Bürger, dann aus der Region holt und ihnen die Möglichkeit gebt, eben die Auswirkungen auf die Böden eben auch selbst noch mit zu untersuchen. Ne? Also man schafft direkt eine Verbindung von der eigenen Lebenserfahrung, von dem eigenen Alltag und Alltagserleben hin zur Wissenschaft, ne? Letztlich zur Bodenkunde. Und das ist hat mich so fasziniert, deswegen schön, dass wir miteinander sprechen. Und jetzt ist es für mich natürlich auch interessant, wie ist denn eigentlich dieses Projekt konkret aufgezogen? Ne? Weil man kann das sagen, man kann sich immer ganz viele Ziele geben und da haben alle immer ganz viel Kreativität drin. Aber so ein Projekt letztlich aufzuplanen und verschiedene Meilensteine zu definieren für so ein Projekt, das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung, auch schon in der Antragstellung. Jule, welche Meilensteine werden denn im Rahmen dieses Projektes eigentlich durchlaufen?
Wir sind ja sozusagen mehr oder weniger Halbzeit und das heißt, so ein paar Meilensteine sind in dem Sinne auch schon weg und das ist vor allem so unserem Projekt ein Gesicht geben. Also dieser Wurm, wenn man bei uns mal guckt, der taucht überall immer mal wieder auf, den mussten wir uns natürlich auch erstmal ausdenken und so Farbgebung und einfach alles aufsetzen, ne? Website gestalten, ein Instagram starten und auch ganz wichtig waren, das haben wir auch im Nachgang festgestellt, dieses Rausgehen, um eben Menschen anzusprechen, sozusagen rekrutieren ist vielleicht ein bisschen hartes Wort, aber um sie sozusagen motivieren zu können, mal mitzumachen. Und da war ein sehr großer Teil auch dieses Flyer-Drucken oder mal Postkarten und Stickers, dass man das so rausgeben kann. Aber eben als Meilenstein auch diese Auftaktveranstaltung. Wir sind sozusagen viermal direkt raus in landwirtschaftliche Betriebe, in Seniorenheime, in eine Stadthalle gegangen und haben Leute eingeladen und es sind auch welche gekommen und uns dann direkt mit denen ausgetauscht. Also das war ein ziemlich großer Teil des Projektes. Wir haben uns auch viel Mühe gegeben, wirklich breit die Flyer und so Poster zu verteilen und Menschen darauf aufmerksam zu machen, über andere, zum Beispiel den BUND von Cottbus in Verteiler zu kommen, dass die Menschen überhaupt hören, hallo, uns gibt's. Und das war wirklich viel Arbeit auch, genau. Das waren so die ersten Meilensteine, so dieser, wer sind wir und so sehen wir aus und haben hinbekommen, dass uns welche auch auf uns reagieren. Und im Hintergrund lief die ganze Zeit das Aufsetzen, wie machen wir das Kennenlernen eines Bodens möglich, also Flächen zu bekommen, an denen Menschen graben dürfen. Das war ein großer Teil und auch recht anstrengend. Und dann auch, was machen die da überhaupt? Also sozusagen dieses Handbuch aufzusetzen, was sie dann mitgegeben bekommen und auch die App zu gestalten, in der sie dann diese Untersuchungsergebnisse direkt eingeben, das ein bisschen zu testen. Das ist ja eine Pilotphase, also wir haben das alle so noch nicht gemacht und wussten alle so noch nicht, was funktioniert und wo wird's haken. Und natürlich hakt's auch an manchen Sachen und das ändern wir und bauen ein. Und hinzu kam dann noch im Frühjahr diesen Jahres den Kontakt mit den Bürgern sozusagen in diesen Auftaktveranstaltungen. Wir hatten aber auch Telefonate und E-Mails. Oh, die wollen ja gar nicht nur auf Äcker, die wollen ja eigentlich auch in Wald. Das war eigentlich nicht der Plan. Also und dann sozusagen zu reagieren und eben auf die Bürger auch zuzukommen und das noch versuchen mit einzubauen. Das wurde dann auch noch ein bisschen, das kam noch mit hinzu. Das war so der erste Teil und der ist so ein bisschen mit abgeschlossen worden mit diesem Riesenmeilenstein-Einführungsworkshop, auf dem du ja dankenswerterweise auch warst, wo wir vorhin ja was gehört haben. Genau, und das war ein großer Meilenstein für uns und jetzt sind wir im Moment im Expeditionsteil. Also wir sammeln die Daten. Nein, das stimmt so nicht. Hauptsächlich erheben unsere Teilnehmerinnen die Daten und untersuchen und gehen raus und graben. Und wir begleiten das, geben Feedback. Wir Ich selbst war jetzt auch schon dreimal draußen und habe mal nachgeguckt, ob das auch gut war sozusagen, also oder richtig oder ob wir das auch so machen würden, weil wir wollen ja auch so eine kleine wissenschaftliche Validierung in dem Sinne dahinter laufen lassen, dass mit Abschluss des Projektes die App auch Ergebnisse liefert, die wirklich stimmen. Und genau, in einer Testphase muss man halt testen. Und das machen wir halt eben auch und nicht nur unsere Teilnehmerin. Und dieser Teil endet dann Ende diesen Jahres, also wenn das Wetter zu schlecht wird. Und dann gehen wir in sozusagen die Aufräumphase und wollen noch die Daten gut aufbereiten und auch öffentlich wieder zugänglich weitermachen. Und vor allem haben wir dann noch zwei größere Abschlussveranstaltungen mit großen Diskussionsrunden angedacht und eine nette Abschlussveranstaltung, wo unsere Freundinnen und Förderinnen und wir zusammen nochmal ein Loch graben und uns freuen und es gutes Catering gibt.
Oh,
genau, das sind so
Hoffnungen. Da höre ich schon meine nächsten Möglichkeiten raus. Auf jeden Fall. Ja, aber danke, Jule, dass du das hier mal ein bisschen meilensteinmäßig beschrieben hast. Ne? Also es ist für euch schon eine ganze Menge an Aufwand, vor allem an Flächenakquise. Das hast du ja betont gelaufen. Ne? Man kann natürlich, und bitte tut das auch nicht da draußen, geht einfach irgendwo auf dem Acker und fangt da ein Loch zu buddeln, wenn ihr da Bock drauf habt, um Gottes Willen. Das sind immer Eigentumsfragen. Und das muss natürlich alles mit den Eigentümern entsprechend geklärt werden. Und das ist auch was, was ich bei diesem Einführungsworkshop am 20. April eben gesehen habe. Ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten, natürlich in der freudigen Erwartung, dass das Citizens sind, die entsprechend auf Expeditionen gehen wollen. Aber ganz oft waren das auch Flächeneigentümer, ne, mit denen ich dann auf einmal sprach. Die waren auch bei diesem Workshop, die machen teilweise auch mit bei diesem Projekt. Ne. Aber für mich war immer interessant, was ist denn eigentlich die Motivation, die eigene Fläche für dieses Projekt zur Verfügung zu stellen? Die haben dann gesagt, ja klar, also die Fläche habe ich sowieso als Blühwiese oder sonstiges unterhalte ich das. Also ich bin schon ein bisschen ökologisch interessiert, sage ich mal. Ne? Und ich will in dem Zusammenhang aber auch gerne was über die Bodeneigenschaften meiner Fläche erfahren. Ne? Und das war für mich dann, sagte mir ein Herr, die Motivation, diese Fläche für das Projekt beispielsweise zur Verfügung zu stellen. Da könntest du bestimmt noch ganz andere Geschichten erzählen, Jule, ganz andere Motivationen. Und ich kann mir auch vorstellen, sicherlich die eine oder andere Schwierigkeit, die damit verbunden war. Deswegen Hut ab, dass das schon alles gelaufen ist. Und kommen wir an der Stelle aber nochmal so zu diesem Thema Umweltbildung, würde ich vorschlagen, ne? Weil das ja nun mal auch eine Randerscheinung ist. Die Leute sollen ja nicht nur schaffen im Gelände, die sollen ja nicht nur ackern, euch sozusagen Arbeit abnehmen, das könnte man ja auch denken, ne? Sondern die sollen ja auch was lernen. Wie ist denn dieses große Schlagwort Umweltbildung eigentlich in dem Projekt verankert und was für Öffentlichkeitsarbeit macht ihr?
Also das, also zur Umweltbildung, das ist unser Hauptziel, genau. Unser Hauptziel ist, Menschen zum einen dafür zu interessieren, was ist Boden, und das ist so ein bisschen dieser allgemeinere Teil. Da versuchen wir vor allem, hat sich jetzt im Laufe des Projektes ergeben, über Instagram so ein bisschen Informationen leicht verdaulich immer mal wieder zu verbreiten. Das ist so der Hauptfokus, was das anbelangt. Und spannender ist halt wirklich die aktive Umweltbildung. Das ist wahrscheinlich auch das, was wir am Projekt sehr mögen. Und der Teil ist eben über unsere Website, aber vor allem eben durch die App und die Anleitung und die im Testkit erhaltenes Handbuch sozusagen mit abgedeckt. So dass Menschen vor Ort, wenn sie denn dann also nicht nur sozusagen auf Instagram so ein kleines Video angeguckt haben, und dann Fragen haben, sondern dass sie eben vor Ort direkt was anfassen und dann erst mal feststellen, okay, was stellen sich mir denn überhaupt für Fragen, und dass wir sie da so ein bisschen durchleiten, wonach guckt man. Das ist so dieser, vor allem der Umweltbildungsaspekt, selber ausprobieren und machen, ein bisschen aktiv werden, das ist so der Hauptfokus. Und verankert ist das im Projekt auch durch den, sozusagen durch den Fördermittelgeber beispielsweise, dass Bodenquizzes, die wir sozusagen auf der Website als auch auf Instagram machen, so ein bisschen dieses Bodenwissen auch in Zahlen dann für ihn zurückgeben, wie viele Leute haben das beispielsweise einfach gemacht und mal geguckt. Im Nachgang, dass wir auch Rechenschaft darüber ablegen, wie viele Teams haben mitgemacht, wie viele Menschen waren auch draußen. Also so ein bisschen wie so ein, ja, daran misst sich auch ein bisschen der Erfolg oder Misserfolg des Projektes. Genau. Aber da geht es immer nur um Zahlen, nicht um persönliche Daten von unseren Nutzern. Das ist ganz wichtig für uns.
Ja. Natürlich, sowas muss dann hinten raus immer abgefragt werden. Aus meiner Sicht ist das Projekt jetzt schon, aber das ist nur meine persönliche Sicht, ist das Projekt jetzt schon ein ganz großer Erfolg, weil wir auch gesehen haben im Gelände. Ne? Ich war auch im Gelände unterwegs, habe einen Punkt mit beprobt und das natürlich auch öffentlichkeitswirksam versucht, ein bisschen auszuwerten. Und wir haben dann noch ein anderes Team getroffen bei dieser Gelegenheit. Und ich habe gesehen, was für große Freude diese Menschen eigentlich haben, ne, bei der Untersuchung des jeweiligen Bodens, wie viel da gelacht wurde, wie viel da auch diskutiert wurde am Bodenprofil tatsächlich, ne? Und das ist ja so einer der wichtigen Aspekte von Wissenschaft, dass man erstmal die Zustände beschreibt, ne, und nicht schon anfängt zu interpretieren, sondern Naturbeobachtung beschreiben, was man sieht, welche Eigenschaften daraus resultieren. Das ist ja eigentlich das Entscheidende. Und ich habe das live draußen gesehen, wirklich, dass das den Leuten ganz, ganz viel Freude macht, ja. Und kommen wir mal zum Punkt Citizen Science an der Stelle. Ne? Da haben wir ja auch jetzt noch gar nicht tiefer drüber gesprochen. Citizen Science ist eben ein Konzept, das ist nicht ganz neu. Das wird schon seit ein paar Jahrzehnten gefahren tatsächlich. Aber in der Bodenkunde seid ihr eines der wenigen, ja, wie soll ich sagen, eines der wenigen Vorzeigeprojekte, die das jetzt auch erstmals in dieser Form zumindest durchführen. Sehe ich das richtig oder gab es schon was Vergleichbares?
Also wir kennen kein vergleichbares Projekt. Ja. Also ich denke, dass Boden schon immer noch ein bisschen auch mit Thema mit drinne gewesen sein kann. Es gibt bei Citizen Science relativ so Monitoring-Sachen. Aber ich glaube, das ist meistens eher, wenn es in die Richtung Umwelt geht, sowas wie Käfer, Vögel beobachten. Oder wir haben jetzt noch ein Projekt auch entdeckt, wo es um Bäche und so geht.
Mhm. Ja. Genau, es gab auch diese Oberbodenproben einsenden. Das gibt's schon, dass man die für Nährstoffanalysen macht. Das gab's, glaube ich, für Kleingärtner im Raum Nordrhein-Westfalen, aber zum Beispiel in Jena gab's auch ein schönes Projekt dazu. Da war immer auch sozusagen Bodenwissen und Bodenideen mit angegliedert, aber die Untersuchung an sich war, so wie ich das gelesen und verstanden habe, immer, nehmt eine Mischprobe. Wir erklären euch auch gut, wie das geht. Ist auch schön gemacht. Und hier gibt's weitere Informationen, wenn ihr denn noch mehr gucken wollt. So, aber so dieses einmal so ein bisschen durchführen, das ist mir so noch nicht untergekommen, ehrlich gesagt.
Ja, das ist ja ein wesentlicher Unterschied, ne? Also jetzt hier im Projekt Boden entdecken, ne? wie es für die Öffentlichkeit heißt, die Leute machen halt genau das, was der Titel auch verspricht. Ne? Sie ziehen los, sie legen ein Bodenprofil an. Es werden da auch verschiedene Mischproben genommen aus den obersten Horizonten. Allerdings, die werden auch gleich an Ort und Stelle analysiert. Ne? Eine pH-Wertanalyse ist dabei, eine Phosphatanalyse mit Teststreifen ist dabei. Ne? Das dauert auch alles Zeit. Ne? Also im Handbuch ist auch beschrieben, wie man diese Analyse sozusagen bestmöglich timet, um eben auch noch ein bisschen Zeit zu sparen. Ne? Phosphatanalyse braucht eine Stunde, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne? Das Bodenprofil wird generell beschrieben. Es wird eine Gefügeanalyse gemacht. Die Spatenprobe wird gemacht. Ne? Habe ich noch was vergessen an der Stelle?
Na, die Bodenart.
Ja, natürlich. Ja, selbstverständlich. Ne? Die Fingerprobe, ja, das ist natürlich das Schönste. Ne? So.
Und natürlich die Farbkarte.
Ja.
Die Farbbestimmung.
Richtig, richtig, ne? Also das ist schon eine ganze Menge an Parametern, die da im Gelände erhoben werden. Das ist auch nicht einfach. Und deswegen, das ist ja auch was Kritikerinnen und Kritikern Citizen Science manchmal vorwerfen, ne? Sag, okay, das sind schon alles Methoden, da muss man eigentlich dafür ausgebildet sein, das muss man im Optimalfall studiert haben und das muss mal durch eine amtliche Prüfung abgenommen worden sein, dass man diese Methode im Gelände durchführen kann. Ja, also sie kritisieren häufig, dass die Leute dafür nicht ausgebildet sind und dass daraus auch eine schlechte Datenqualität resultiert. Was haltet ihr denn diesen Leuten entgegen? Wie kann man dem entgegenwirken?
Zum einen ist unser Projekt nicht dafür geeignet, dass dann sozusagen eine Bodenwertzahl rauskommt. Das ist gar nicht das Ziel des Projektes. Wir haben das vereinfacht, um Leute so, dazu ermächtigen, überhaupt mal einschätzen zu können, ist es gut oder schlecht oder was ist denn gut und was ist denn schlecht. Das ist die Idee dahinter. So. Und ich sehe das auch relativ kritisch und jetzt beim also wie gut oder wie valide sind die Daten in dem Sinne? Und ich bin überrascht, das ist gar nicht so schlecht. Also ehrlich gesagt, genau, also vor Ort, also die Messung, das scheint überhaupt, also pH-Wert und so, das scheint gar kein Problem zu sein. Das ist jetzt ja auch nicht so schwierig. Das kriegen die alles gut hin und die haben ja auch Lust und haben auch ein bisschen Zeit. Die nehmen sich 2 Stunden Zeit und es scheint zu funktionieren. Helfen sich, sind zu zweit und machen es auch nochmal, haben die eingeschrieben. Ja, das war irgendwie sinnlos. Haben wir nochmal den pH gemessen. Okay, cool. Und was ich aber kritischer sehe, was auch bei Bodenkundlerinnen, also habe ich auch in der Humboldt-Universität haben wir auch mit Studierenden Geländepraktikas gemacht. Was immer schwierig ist, ist natürlich die Verfestigung des Bodens und das Gefüge. Es ist schwierig. Deshalb, also gerade im Nachgang, das sind die 2 Sachen, die wir nochmal auch vor allem checken. Und natürlich auch dann nochmal die Bodenart, wenn wir dann schon da sind. Aber wir nehmen direkt auch Lagerungsdichten, also Stechis an bestimmten Horizonten, um das sozusagen gegenzuprüfen. Das Schöne der Ergebnisse unserer Teilnehmerinnen ist, dass innerhalb des Profils, wie man das auch erwarten würde, sind sozusagen wie dicht oder wie fest der Boden, das ist stimmig. Aber genau, wir haben ein Profil gehabt, wo eben sehr viel Grobboden drin war. Da ist es natürlich schwierig zu graben, schwierig die Spatenprobe zu nehmen. Also wird der Boden als fest angesprochen oder sehr fest. Völlig legitim damit. Man würde mit nichts anderem rechnen. Genau. Ich hätte nur nicht mit so viel Grobboden gerechnet. Ja. das gebe ich offen zu, sonst hätte ich sie nicht dahin geschickt, sozusagen. Und ja. Genau. Und das Gefüge ist auch vereinfacht. Das sind ja nur 5 große Gruppen. Es geht gar nicht so sehr ins Detail. Und wir haben hier ja sehr sandigen Boden. Es ist also mit sehr viel Einzelkorngefüge in dem Sinne zu rechnen. Und wenn da ganz andere Ergebnisse herauskommen, sind das auch die Orte, an denen wir nochmal gehen. Genau, also im Rahmen dessen, was es abdecken kann, sind die Daten bisher überraschend gut. Also deshalb würde ich sagen, die Kritik ist sozusagen, wie gut oder schlecht sind die Daten, ist berechtigt. Es ersetzt natürlich keine bodenkundliches Gutachten oder Facharbeit in dem Sinne. Aber für ein Bürgerwissenschaftsprojekt funktioniert es besser als ich dachte. Und also ich persönlich bin sehr beruhigt, dass die Menschen mit der Bodenartbestimmung, von der ich irgendwie die meiste Sorge hatte, am besten fast klarkommen. Irgendwie. Das scheint gut funktioniert zu haben. Ich hätte wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit ins Gefüge stecken sollen als in die Bodenart.
Ja, es ist, glaube ich, ihr habt viel Zeit investiert. Ich war bei dem Einführungsworkshop, wie gesagt, dabei. Und das ist einfach auch wichtig, glaube ich, das an der Stelle nochmal zu sagen. Ne? Kritiker kritisieren schlechte Datenqualität, die Leute sind nicht qualifiziert, aber ihr habt sie ja sozusagen auch im Rahmen der Möglichkeiten qualifiziert. Mhm. Ihr habt den Einführungsworkshop, da wurde jede einzelne Analyse dort vor Ort mal durchexerziert. Die Leute sind da mit schmutzigen Fingern rumgelaufen, weil sie natürlich die Fingerprobe gemacht haben. Das war ein tolles Schauspiel, ich fand das auch super. Ich habe bei diesem Workshop keine Rolle gespielt, das war für mich das absolute Signal, zu sagen, okay, die Leute sind total fokussiert, die wollen was lernen, die haben das richtig aufgesogen, hat man gesehen, ne? Und das ist eben was man dagegen halten muss an der Stelle einfach, ne? Also die Leute diskutieren auch im Gelände drüber und wie du gesagt hast, sie verwerfen auch Ergebnisse, die ihnen unplausibel erscheinen, ne? Oder die sie ganz einfach so nicht erwartet hätten an der Stelle, ne? Befürworterinnen und Befürworter von Citizen Science sagen dagegen, und das haben wir ja schon angesprochen, es ist eben die Möglichkeit der Teilhabe, ne, am wissenschaftlichen Erkenntnisprozess. Selbst Daten zu generieren, hilft Menschen möglicherweise auch, sag ich mal, wissenschaftliche Ergebnisse kritisch zu beurteilen oder sich auch einfach mal die Frage zu stellen. Das ist ja was, ne? Also wir machen hier auch Wissenschaftskommunikation. Wir präsentieren letztlich Ergebnisse, aber sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie sind denn eigentlich diese Ergebnisse zustande gekommen? Welche Fehlerquellen gibt es möglicherweise auch? Und naja, dann kommst du eben auch da dazu, was ist denn eigentlich, wenn mal Ergebnisse auch wieder zurückgezogen werden oder angepasst werden müssen? Ne? Das ist was, was in der Gesellschaft heute immer auch manchmal viel Skepsis hervorruft, viel und letztlich auch zu Wissenschaftsleugnung führen kann im Extremfall. Ne? Aber wenn man das einmal selbst mitgemacht hat, selbst erlebt hat, kann das sicherlich auch dazu beitragen, dass eben Wissenschaft breiter verstanden wird. Das möchte ich an der Stelle einfach mal mit einbringen, weil es mir auch wirklich wichtig ist. Ne? Und wir haben über die Lausitz gesprochen und wir sprechen ja bei Citizen Science nun mal über Citizens, also über Bürgerinnen und Bürger der Lausitz. Jetzt wäre die nächste Frage, wie habt ihr die denn rekrutiert, mehr oder weniger? Ne? Also das sind natürlich Flächeneigentümerinnen und Flächeneigentümer, da kommt man sicherlich über Hörensagen ran, aber welche anderen Quellen für die Rekrutierung hat es für euch denn noch gegeben?
Ja, Jule hatte das ja vorhin schon mal ein bisschen angedeutet. Wir haben ja ganz viel Zeit am Anfang reingesteckt in unser Corporate Design, in Flyer- und Posterentwicklung. Das heißt, damit haben wir angefangen. Wir haben halt in der Region hier an zentralen Stellen, Behörden oder Tourismusverband oder hier an der Universität, in Bibliotheken, überall, wo wir denken, dass Menschen, die auch, sage ich mal, wissbegierig sind oder interessiert sind, auch hingehen, eben Poster und Flyer verteilt und hingelegt. Und wir haben ja diese 4 Infoabende durchgeführt in den verschiedenen Regionen, haben dafür auch groß Werbung gemacht, unter anderem Pressemitteilung BTU in den Stadtanzeigern oder auch auf den Webseiten von den Teilnehmern wie dem ATZ in Welzow oder dem Coxa-Treff in Kantorf, sodass eigentlich die Information über die Öffentlichkeit weit gestreut war, digital und auch manuell. Und wie gesagt, auch der Newsletter vom BUND hat uns da geholfen, gerade hier in Cottbus. Es gab Informationen auch auf den Webseiten von den beteiligten Städten und auch den Präsenzstellen hier von den Hochschulen in Brandenburg. Genau, und dadurch haben wir halt gerade diese 4 Infoabende organisiert, um den Menschen halt die Möglichkeit zu geben, mit uns direkt zu sprechen, was haben wir vor, was erwartet sie. Und ja, tatsächlich eine kam auch, meinte, ja, meine Schwester, die hat mir einen Zeitungsartikel ausgeschnitten und mir das gegeben und ich finde das total toll und war schon wirklich sehr unterschiedlich und auch dann viel Mundpropaganda tatsächlich. Mhm. Genau. Und dann waren wir ja jetzt zum Beispiel auch hier bei der Cottbuser Umweltwoche an einem Tag dabei zusammen mit dem LWGR und haben darüber auch nochmal Werbung machen können, haben das Projekt auch nochmal einem anderen Publikum vorstellen können. Einem, der das schon ein bisschen mehr noch wissenschaftlich wirklich auch interessiert ist. Und genau. Und dadurch, wie gesagt, sind auch Flächeneigentümer zu uns gekommen, um das anzufragen, das, was du ja schon kurz erwähnt hattest. Und ansonsten, so der Beginn war natürlich die Kontakte, die irgendwo schon bestehen, wenn man lange hier in der Lausitz mit Böden oder auch mit Akquirierung von Flächen für Feldversuche oder so zu tun hat. Da hat man ja schon immer mal Kontakt aufgenommen, gerade auch zur LEAG zum Beispiel oder eben auch zu Agrargenossenschaften. Und genau, so sind wir dann dazu gekommen und freuen uns, dass wir tatsächlich aktuell 37 kartierende Teams haben und auch schon 23 Punkte untersucht wurden. Wir sind am 1. Mai online gegangen mit unserer App und ja, wir sind sehr begeistert.
Die Begeisterung kann ich teilen. Beim Einführungsworkshop in Spremberg war ich persönlich sehr überrascht. Also der Saal war gerappelt voll, muss man einfach sagen. Das war eine sehr, sehr gut besuchte Veranstaltung. Ich habe, glaube ich, an die 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gezählt. Damit hätte ich selbst auch nie gerechnet, muss ich ehrlich zugeben. Man weiß ja immer nicht, was einen erwartet, ne? Also großer Zulauf auch über Mundpropaganda, ne? Aber das ist ja klar. Es ist nun mal eine ländliche Gegend. Man kennt sich gegenseitig, ne? Man hat auch natürlich schon in verschiedener Weise miteinander zu tun gehabt. Warum denn dann nicht einfach diese bestehenden Infokanäle auch nutzen? Und ihr habt also diese Citizens in ausreichendem Maße rekrutiert, sage ich mal. Und wenn sie jetzt aber im Projekt sind und da arbeiten, dann lasst ihr sie natürlich nicht alleine. Das ist ja auch noch ganz wichtig. Ne? Also es gab jetzt nicht nur diesen Einführungsworkshop und die 4 Infoabende im Vorfeld, sondern die Citizens können sich natürlich auch immer an euch wenden, nehme ich mal an, sowieso per E-Mail, telefonisch etc. Aber welche Medien habt ihr denn noch für die Citizens im Einsatz, an denen sie sich festhalten können, wo sie sich Orientierung suchen können und vielleicht auch ihre Fragen selbst beantworten können? Was habt ihr denn da alles im Angebot für die Leute?
Also du hast es jetzt eigentlich schon super zusammengefasst, was eigentlich jetzt das auch der persönliche Kontakt angeht. Also wirklich über die Veranstaltung natürlich per E-Mail, per Telefon. Tatsächlich jetzt auch, das war auch von Anfang gar nicht so geplant, ist aber etwas, was jetzt sehr erfolgreich ist und wir jetzt hier viel Zuspruch bekommen und worüber auch tatsächlich ja der Kontakt mit dir zustande gekommen ist, ist Instagram. Also auch dort bekommen wir direkt Anfragen oder Kommentare, auf die wir reagieren oder nochmal nachfragen.
Das darf man auch nicht unterschätzen an der Stelle. Ihr leistet bei Instagram wirklich großartige Arbeit, wie ich finde. Auch das Quiz, was ihr beispielsweise auf eurer Website hinterlegt habt, wo man ganz basales Bodenwissen einmal abfragt, was für die Leute hochinteressant ist, wie ich mir vorstellen kann. Das übertragt ihr auch jetzt Stück für Stück auf Instagram. Ihr seid dann auch sehr bescheiden, also das Handbuch beispielsweise, was natürlich beim Testkit mit dabei liegt. Ne? Jule hat es eingangs mal erwähnt. Ich habe dieses Handbuch auch bekommen. Ich habe mir ja beim Einführungsworkshop auch ein Testkit mitgenommen. Und ich muss das einfach nur mal sagen. Ne? Dieses Handbuch ist sehr gut geschrieben, leicht verständlich. Es ist an entsprechenden Stellen auch mit Abbildungen versehen. Also das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Wir haben auch an der einen oder anderen Stelle im Gelände dann mal gedacht, na, wie machst du das nochmal? Handbuch auf, steht alles so drin, wie man es einfach auch braucht. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Und auch die Bodenentdecken-App, das ist eine Web-App, die ihr sozusagen entwickeln lassen habt. Und in die man ja letztlich auch die Daten im Gelände eingibt, ne? Auch in dieser App selbst sind nochmal die Anleitungen entsprechend hinterlegt. Ne? Also man hat sowohl im digitalen Bereich bei euch, auch in der nicht persönlichen Kommunikation, als auch im Analogmedienbereich sozusagen, hat man da eine Unterstützung. Und das will ich an der Stelle eben auch nochmal betonen und euch an der Stelle einfach auch nochmal loben, dass ihr euch da so viele Gedanken drum gemacht habt und dass ihr die Leute einfach auch, oder dass ihr den Leuten einfach auch das gute Gefühl gibt, im Gelände sind sie nicht alleine. Auch wenn vielleicht der Mobilfunkempfang mal nicht gegeben ist oder man kein mobiles Internet hat, ne? Das ist sozusagen das, ne? Der persönliche Kontakt ist euch darüber hinaus natürlich auch noch wichtig, ne? Das habt ihr ja auch betont. Allerdings, jetzt kommen wir mal zur Datenerhebung letztlich, ne? Ich hatte es gesagt, es gibt die Bodenentdecken-App, das ist eine Web-App, da geben sie entsprechend die Daten ein. Was passiert denn dann aber nach der Übermittlung dieser Daten an euch eigentlich mit diesen Daten? Wo werden die aufbewahrt und wie werden die dann weiterverwertet? Werden die nochmal korrigiert, Jule?
Jule, ja. Das korrigiert ist ein harter Ausdruck. Sie werden sozusagen gutachterlich eingeschätzt. Und das Ganze läuft so, dass man lädt die ja dann hoch und dann sind die im internen Bereich unserer Webseite sozusagen. Und man als Nutzerin hat man auch direkt so einen Score und kann sozusagen sehen. Und dann ist der Punkt als erhoben sozusagen angezeigt. Und dann kann man auch draufklicken im Nachgang auf alle Erhobenen, nicht nur auf den eigenen. Und kann sich die Daten angucken. Und zu dem Zeitpunkt kann ich daran nochmal so gucken, was ist da jetzt vielleicht nicht so stimmig. Also ein Fehler, der öfter mal auftritt, sind so zum Beispiel Tiefenangaben. Und dann ist das plötzlich unplausibel und dafür gibt's aber das Foto zum Beispiel und so. Und dann kann ich da nochmal was korrigieren. Und justieren, wenn ich mir unsicher bin, habe ich auch schon mal nachgefragt. Also wir nehmen beispielsweise auch, wie viele Steine liegen auf einer Fläche auf, so. Und das geben uns die Nutzerinnen mit. Und die einen haben irgendwie so 80% Flächenanteile gesagt, so. Dann habe ich dann nochmal nachgefragt und die haben natürlich alle Äste und Streu mitgezählt, obwohl wir das eigentlich erklären. Nicht so schlimm. Und dann hatten wir eine kleine Diskussion drüber und haben es einfach runtergenommen. Also sowas passiert zum Beispiel im Nachgang. Und wenn das durch ist, wird es auf geprüft geschalten und dann kann ich auch nichts mehr ändern und sonst niemand. Und insgesamt muss ich aber wirklich sagen, ich ändere nicht viel an den Daten. Ich gucke wirklich nur, was ist nicht stimmig. Es ist nicht so, dass ich die Daten auch anhand eigener Untersuchungen, die wir auch manchmal an den Orten machen, ändere oder anpasse. Das passiert nicht. Das ist auch nicht Zweck dieser Übung, meines Erachtens. Genau. Und da liegen die Daten und bestimmte Sachen werden von uns dann auch noch auf diesen öffentlichen Bereich der Website geschalten. Um so einen kleinen Überblick auch für andere NutzerInnen zu machen. Aber wir haben das ja erwähnt, man darf nicht immer überall graben. man muss eine Genehmigung einholen und auch den Flächenbesitzerinnen ist das wichtig und ein Anliegen, dass das nicht punktuell verortet ist. Das heißt, der interne Bereich kann auch nicht so direkt auf den für alle öffentlich zugänglichen Bereich übersetzt werden, da dort die Untersuchungspunkte eben Geokoordinaten besitzen.
Genau, und was passiert jetzt eigentlich, wenn dieses Citizen Science Projekt irgendwann mal vorbei ist? Also es sind alle Punkte erhoben, es sind alle Daten auch gesichtet, auf Plausibilität geprüft und letztlich im System eingepflegt. Ja, dann läuft das Projekt aus und dann ist das alles futsch. Also die Bodenentdecken-App ist futsch und die Erkenntnisse daraus sind futsch. Nein, natürlich nicht. Wie werden aber diese Strukturelemente des Projektes eigentlich dann weiterverwertet? Gibt es da eine Anschlussnutzung oder wie ist das?
Ja, also ein ganz großes Ziel vom Projekt ist immer schon gewesen die Nachhaltigkeit. Das heißt, es ist zum einen ja öffentlich verfügbar, zum anderen beruht das alles auf dem sogenannten Open-Source-Ansatz. Das ist so programmiert und so gemacht, dass jedwem, der Interesse hat, dieses weiterzuführen, wir das übergeben können. Dass es öffentlich zugänglich ist und jeder Interessierte, ob das ein Verband ist oder ein anderes Projekt oder ähnliches, diesen Ansatz nutzen kann, auch weiterentwickeln kann. Also es ist von Anfang an so gestaltet zum Beispiel, dass man das auf andere Regionen oder auf ganz Deutschland ausweiten kann. Und das ist ja ein großes Spektrum schon an verschiedenen Böden mit beinhaltet. Also in der ganzen Methode ist natürlich, das ist jetzt nicht runtergebrochen auf sandige Böden in der Niederlausitz, sondern schon so offen, dass wenn andere Eigenschaften vorliegen, die auch eingegeben werden können und auch andere Ergebnisse natürlich erbringen, die bessere Bodenbewertungen haben als bei uns hier zum Beispiel. Und wir selber machen natürlich auch Werbung und versuchen, interessierte Kommunen oder Umweltverbände zu erreichen. Wir haben jetzt auch gerade tatsächlich eine Anfrage. Da müssen wir mal in Diskussion gehen. Also wir hoffen sehr eigentlich, weil es eigentlich auch vielen gefällt, dass es einen Nachnutzer dafür geben wird. Das ist ja was du wahrscheinlich auch in vergangenen Interviews und auch aus eigenen Erfahrungen weißt. Es gibt immer Projektgelder, Projekte sind abgeschlossen, Folgeprojekte zu dem gleichen Thema zu beantragen, obwohl man ja Sachen weiterentwickelt oder für viele Sachen eine langfristige Datenlage notwendig ist, ist ja immer schwierig bei Mittelgebern. Und wir als Universität haben natürlich nicht die Möglichkeit und die Ressourcen, das in dem Maße so weiter betreiben zu können und wünschen uns dann natürlich sehr, dass es da eine Möglichkeit gibt. Also die Fotos und die Daten zum Beispiel, die könnten in dieses sogenannte Soilbook eingebracht werden. Und ja, also wir sind da dran. Wir halten auch selber die Augen offen und sprechen Leute an, aber hoffen natürlich auch durch die Öffentlichkeitsarbeit, dass wir dort jemanden gewinnen können, der das sehr gerne nachnutzt.
Ja, also das ist alles sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen. Und beeindruckend ist natürlich auch die Landschaft der Niederlausitz. Das will ich hier auch unbedingt nochmal unterbringen, weil es mir einfach wichtig ist. Obwohl es natürlich eine Landschaft ist, die sehr von Braunkohletagebauten gezeichnet ist, ist es nicht so, dass man da erst noch blühende Landschaften etablieren muss oder so, ne? Sondern das ist eine sehr, sehr schöne Gegend. Man kann es dort sehr genießen. Auch Cottbus im Stadtbereich ist tatsächlich sehr, sehr schön, ne? Weil das derzeit ja auch immer wieder mal diskutiert wird, ne? So Aufbau Ost und wie verhalten wir uns zum Osten, ne? Ich kann eine Reise in eure Region, in der ihr lebt und arbeitet, tatsächlich sehr, sehr empfehlen. Und was ich auch empfehlen kann, ist tatsächlich an Forscherinnen und Forscher sich verstärkt mit dem Konzept Citizen Science auseinanderzusetzen. Das haben wir hier, glaube ich, in diesem Interview jetzt herausgearbeitet. Ne? Also Citizen Science hat natürlich bestimmte Grenzen. Man muss natürlich die Menschen auch entsprechend anleiten. Man muss ihnen Hilfestellungen an die Hand geben und man kann nicht erwarten, dass der Umfang gesammelter Daten genauso groß ist, wie das beispielsweise in Standardforschungsprojekten ist. Aber gleichzeitig schaffen wir es beispielsweise im ländlichen Raum in der Niederlausitz, Menschen zur Wissenschaft zu bewegen, nämlich an ihre Alltagserfahrungen anzuknüpfen und dadurch eben die Verbindung zur Wissenschaft zu schaffen, zu wissenschaftlichem Arbeiten, zur wissenschaftlichen Datengenese. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und euch beiden möchte ich an dieser Stelle zum Abschied ganz herzlich danken und natürlich auch den weiteren Projektbeteiligten bei euch an der BTU Cottbus-Senftenberg, dass ihr euch auf diesen Weg gemacht habt. Ich glaube, ich stelle es mir auch nicht einfach vor, so das erste tatsächliche Citizen Science Projekt bodenkundlich im deutschen Raum zu sein, je nachdem, wie man das abgrenzt. Ich glaube, da gehört auch eine ganze Menge Mut dazu, sich für so ein Projekt zu entscheiden, daran mitzuarbeiten und eben auch so, ja, sich selbst da ganz viel zu erarbeiten, theoretisches und praktisches Wissen. Dafür sei euch an dieser Stelle gedankt. Ich freue mich auf die Ergebnisse dieses Projektes. Wir werden weiterhin in Austausch bleiben und ich bin auch sehr, sehr gespannt, was bei den weiteren Veranstaltungen und natürlich auch im Gelände bei euch so passiert. Wir bleiben da im Austausch, aber euch erstmal einen ganz herzlichen Dank, dass ihr euch hier auch im Soulcast bereit erklärt habt, uns von eurem tollen Projekt zu berichten.
Ja, wir wollen uns auf jeden Fall auch bedanken. Zum einen für das nette Gespräch und zum anderen auch für die Möglichkeit, die Lausitz mal ein bisschen weiter rauszutragen.
Ja, wir freuen uns ganz, ganz doll, dass die Soulcaster auch mit dabei sind. Das macht uns viel Freude und es ist auch nochmal so ein Feedback so ein bisschen von der anderen Seite. Also für uns, uns macht das auch ganz viel Spaß und weil du es gerade kurz erwähnt hast, ja, es ist für uns beide tatsächlich so das erste Projekt und es war natürlich auch eine Herausforderung, unser Wissen auch mal so runterzubrechen, um es anderen verständlich zu machen. Und wir freuen uns einfach wirklich über dieses positive Feedback.
Und so hieß es dann Abschied nehmen bei diesem tollen Interview. Allerdings haben Jule und Steffi mich im Nachgang noch gebeten, euch darüber zu informieren, dass ihr selbst auch noch bis Ende Oktober an diesem Projekt mitwirken könnt. Sei es dadurch, dass ihr bei dem Team der Soulcasterinnen und Soulcaster als Beobachter mitlauft, oder aber auch ein eigenes Citizen Science Team bildet. Alles das ist möglich. Alle Infos dazu erhaltet ihr wie immer in den Shownotes. Der Soulcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf soulcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.